Ja, das mit den Powerfrauen, das ist nicht nur irgendein Witz oder irgend sowas. Es geht tatsächlich heute und in den nächsten Wochen um Powerfrauen. Ihr habt ja schon gemerkt, oder wir haben gemeinsam gemerkt, unser Pastor liebt Predigtreihen. Und heute beginnt eine neue Predigtreihe über Powerfrauen. Und zwar Frauen, die in der Kirchengeschichte etwas Besonderes bewirkt haben, Spuren hinterlassen haben, von denen auch heute noch die Rede ist. Es ist ja oft so, dass über die Frauen in der Kirchengeschichte weniger gesprochen wird und überhaupt in der Kirche eben die Männer mehr das Sagen hatten und dadurch es nicht so viele Frauen gibt, die Bedeutung erlangen konnten. Und umso verdienstvoller ist es, dass Stefan uns einige Frauen präsentieren wird, die in ihrer jeweiligen Kultur Wesentliches für Jesus und die weltweite Kirche bewirkt haben. Heute geht es um Makrina. Da verbietet sich jetzt ein Flachwitz über Lebensmittel. Die hieß wirklich Makrina. Alles Weitere wird Stefan dazu sagen und ich lese den Predigttext für diesen Sonntag. Er steht im 2. Timotheusbrief im 2. Kapitel. Timotheus, mein lieber Sohn, werde stark durch die Gnade, die Gott dir in Christus Jesus schenkt. Was du von mir gehört hast, das sollst du auch weitergeben an Menschen, die vertrauenswürdig und fähig sind, andere zu lehren. Sei bereit, als ein treuer Kämpfer für Christus Jesus zu leiden. Und keiner, der in den Krieg zieht, verstrickt sich in die Angelegenheiten des täglichen Lebens, denn er will ja dem gefallen, der ihn in seine Armee aufgenommen hat. Auch wer an einem Wettkampf teilnimmt, kann nur gewinnen, wenn er sich an die Regeln hält. Bauern, die schwer arbeiten, erhalten als Erste Anteil an den Früchten ihrer Arbeit. Denke über meine Worte nach. Der Herr wird dir in all diesen Dingen das nötige Verständnis geben. Denke an Jesus Christus, der als Mensch aus dem Geschlecht Davids stammte und von den Toten auferstanden ist. Das ist die Botschaft, die ich predige. Und weil ich sie predige, leide ich und wurde angekettet wie ein Verbrecher. Aber das Wort Gottes lässt sich nicht in Ketten legen. Ich bin bereit, alles zu ertragen, damit jene, die Gott erwählt hat, durch Jesus Christus gerettet werden und ewige Herrlichkeit bekommen. Dies ist ein wahres Wort. Wenn wir mit ihm sterben, werden wir auch mit ihm leben. Wenn wir mit ihm leiden, werden wir mit ihm herrschen. Wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Denn er kann sich selbst nicht verleugnen.
Ja, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Ich freue mich, dass wir sonntags Gottesdienst feiern und dass wir das in Gemeinschaft tun, nicht alleine sitzen müssen. Und ich war vorhin mir das überwältigt, dass ich dachte, wir sind deutsche, ukrainische, syrische, iranische, kongolesische Geschwister in Christus. Wir haben Gäste aus Schwabach bei Nürnberg, also aus Franken und aus dem tiefsten Sachsen, Radebeul. Und wir sind verbunden durch Jesus Christus. Und genauso wichtig ist mir, dass wir immer wieder begreifen, wir sind nicht nur verbunden, weil wir heute Christen sind, sondern wir sind verbunden in einem großen Leib, in dem Leib Jesu. Und der Grundstein ist gelegt mit den Aposteln, in der Zeit der Apostelgeschichte, über die alte Kirche bis hin in das frühe und hohe und ausgehende Mittelalter, bis hinein in die Neuzeit bis heute. Das heißt, wir sind auch immer verbunden mit denen, die vor uns waren. Und wir haben vorhin so ein schlichtes Lied gesungen, da habt ihr die Klänge des 19. Jahrhunderts mit den drei Akkorden gehört. Da habe ich gedacht, unsere Eltern sind schon dort, von dem einen oder anderen oder vielleicht auch Geschwister, Menschen, die uns lieb waren. Und immer diese Perspektive zu haben, es sind uns schon welche vorausgegangen und wir sind alle auf einem Weg und am Ende eines Tages wird es offenbar werden in der Herrlichkeit. Also diesen Blick, den möchte ich mir selber immer wieder geben und auch wir als Gemeinde, dass wir uns da drin bestärken. Es geht nicht nur um uns und um diesen kleinen Horizont, wo wir heute hier stehen in Gera, sondern immer auch weltumspannend. Ihr habt vorne schon gelesen, da heißt das die große Schwester. Insofern geht's ja offensichtlich heute auch ein Stück um Familie. Und ich wollte mal so fragen, ganz offen, wo findest du, wo finden wir in unserem Leben prägende Beziehungen? Also wir kommen ja alle aus unterschiedlichen Hintergründen und Familien. Wo sind deine prägenden Beziehungen oder auch weiter als Familie, als die Blutsfamilie, als die leibliche Verwandtschaft, vielleicht auch in deinem Umfeld? Welche Vorbilder sind heute oder waren in der Vergangenheit prägend für dich? Welche Menschen hast du in deinem Leben, auf die du schaust und sagen kannst, wow, von denen habe ich so viel mitgenommen? Im Idealfall wäre toll, wenn der eine oder andere Ehemann das über seine Frau sagt oder umgekehrt. Oder Kinder über ihre Eltern oder umgekehrt. Ich habe mir die Frage gestellt, braucht unsere Gesellschaft heute eigentlich noch Vorbilder? Wir sind doch alle so individuell, wir haben doch ein Handy, wir können doch alles googeln, wir brauchen doch eigentlich keinen mehr. Ich habe viel zu spät begriffen, wie das junge Leute machen heute, wenn sie was nicht wissen. Die lesen das nicht mehr nach. Die gehen auf YouTube und lassen sich das von einem erklären, der viel besser erklärt als der eigene Vater, weil dem hört man nicht zu. Also im Grunde genommen braucht unsere Gesellschaft heute genauso Menschen, die ihnen Vorbilder sind, die ihnen etwas vormachen, etwas zeigen, was sie nicht können. Und ganz groß beliebt, das ist ja sogar schon Berufswunsch, wenn man Umfragen macht bei Kindern, ist YouTuber oder Influencer. Also offensichtlich braucht unsere Gesellschaft auch heute noch Vorbilder. Und warum? Ich bin tief überzeugt, weil wir als Menschen immer wieder auch Orientierung brauchen. Wir brauchen Anleitung. Oft eben ganz praktisch, wie geht das, wie schraube ich das auseinander und wieder zusammen. Aber wir brauchen vor allem auch Ermutiger. Wir brauchen Menschen, die uns auf unserem Weg immer wieder auch ermutigen. Ich habe mir das vorgenommen, weil ich das früher viel zu wenig verstanden habe, heute Acht zu geben auf die Enkel, auf die Nichten, die Neffen, auf die jüngere Generation in unserer Familie. Zu sagen, hey, ich möchte sie gern ermutigen. Ich habe früher lieber die Keule rausgeholt und ihnen gesagt, dass ich viel besser bin. Aber Ermutiger brauchen die Menschen. Wir haben eben einen Text gehört, der erstmal nichts mit dieser Frauengestalt zu tun hat. Ein Text von Paulus an Timotheus aus dem Neuen Testament. Und interessant ist mir, dass dieser Text anfängt mit mein Sohn, sagt Paulus. Mein Sohn. Timotheus war nicht der leibliche Sohn von Paulus. Aber Paulus war wie ein Vater, ein väterlicher Freund, ein Vorbild. Der hat ihm Orientierung gegeben, der hat ihm viel auf den Weg gegeben. Werde stark durch die Gnade, die aus der Verbundenheit mit Jesus Christus erwächst, hat er ihm zugerufen. Ich wiederhole bloß ein paar von den Worten, die wir eben gehört haben. Also Paulus erzieht diesen Timotheus hin zum Glauben und er sagt, das Wort, das ich dir weitergebe, auf dieses Wort kannst du dich verlassen, darauf kannst du vertrauen. Paulus ermutigt den Timotheus, auf Gott zu vertrauen. Und er sagt, pass auf, mein Sohn im Glauben, ich vertraue dir das Evangelium an, ich habe es dir weitergegeben, dass du es selbst weitergibst an andere. Das heißt, er gibt ihm einen Auftrag. Bleib nicht bei dir stehen, sondern nimm das, was du bekommen hast und gib es weiter, trag es weiter. Werde selbst ein Vorbild, ein Ermutiger, ein Lehrer. Und interessant ist, dass dieser junge Mann Timotheus in seinem Leben auch Personen hatte, die werden nur am Rand erwähnt, aber so deutlich von Paulus, dass uns klar wird, wow, im Hintergrund stehen da Frauen, die Großmutter Lois und die Mutter Eunike, die diesen jungen Mann so geprägt haben, dass er jetzt ein Schüler von Paulus geworden ist. Also bis heute das Gleiche. Wir brauchen Menschen, die uns sehen, die uns ermutigen, die uns Erziehung und Bildung schenken, ob nun allgemein in der Schule oder ob im Glauben. Es ist gut, wenn wir uns auch an unsere Lehrer erinnern oder Lehrerinnen, die uns geprägt haben. Aber damit auch wir letztlich für andere Zeugen werden oder Ermutiger werden. Ja, wir haben schon gehört, es gibt in der Kirchengeschichte viele solche Ermutiger, viele Vorbilder, viele herausragende Persönlichkeiten. Und tatsächlich, Frank hat es schon gesagt, sind meistens aber nur die Männer bekannt geworden, was eben am historischen Kontext liegt. Dass Männer im öffentlichen Leben in der Regel stärker waren. Schauen wir in das Evangelium, das ist durchaus männerlastig und trotzdem spielen Frauen auch so eine große Rolle. Maria, die Mutter von Jesus. Das Evangelium wäre undenkbar ohne Maria. Oder Maria Magdalena, die Jünger Jesu, ohne Maria von Magdala, da würde was fehlen. Also, wenn wir genau hinschauen, finden wir auch Heldinnen, große Frauen. Und ich möchte euch ermutigen, in diesen 5 Wochen, lasst uns mal genauer hinschauen, dann finden wir sie. 5 weibliche Persönlichkeiten, das haben wir schon gehört, Frauenpower als Leuchttürme der Kirchengeschichte. Und ich fange heute ganz früh an, im 4. Jahrhundert. Und zwar, wer von euch war schon mal in der Türkei? Oh, so wenige. Oh, ein paar. Also ein Urlaubsland kennen heute viele Deutsche, aber was sie nicht kennen ist, dass die Türkei ein prägendes Land ist für den christlichen Glauben. Möchte man heute nicht mehr denken. Und sozusagen im Kernland der Türkei, in Kappadokien, dort ist im 4. Jahrhundert, in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts, in der Stadt Kayseri, heute eine große Stadt, Makrina geboren. Die ist 379, Geburtsdatum wissen wir nicht, 379 im Juli in Pontos verstorben. Pontos ist etwas nordöstlicher am Schwarzen Meer. Das ist eine Region, die heute an Georgien, Armenien grenzt. Also ich war noch nicht dort. Kappadokien ja, aber nicht in Pontos. Makrina ist die große Schwester, aber hat einen Beinamen, die heißt die Jüngere. Die ist nämlich benannt nach ihrer Oma. Ihre Oma war Makrina die Ältere, väterlicherseits. Und das war eine Pionierin der christlichen Mission. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind noch in der alten Kirche um 300. Da gab es große Kirchenlehrer, die haben nicht viele Generationen von den Aposteln weggelebt und haben das weitergegeben. Und von solchen großen Männern, einer hieß Gregor, von solchen Männern hat die Oma Makrina, die Ältere, gelernt. Und das Großartige ist, zu ihrer Zeit hat sie ihren Enkeln 2 große Dinge mitgegeben, nämlich die Bibel, die Schrift, den Glauben und Bildung. Durchaus auch die hellenistische, also die griechische Bildung. Und das hat mich schon nachdenklich gemacht, weil wenn wir mal selbstkritisch in unsere freikirchlichen Geschichten hineinschauen, da gab es Zeiten, da war Bildung durchaus gar nicht so groß angesagt. Und vor allem für Frauen. Und meine Frau kennt das noch, da war das klar, dass die Töchter Krankenschwestern werden und Erzieherinnen. Nicht, weil das schlechte Berufe sind, die sind total wichtig, aber dass eine Frau studiert, das war einfach gar nicht im Scan. Die Frau war da, um Kinder zu kriegen und um am Herd zu stehen und deswegen brauchte die keine Bildung, dachte man. Im 4. Jahrhundert waren die durchaus fortschrittlich. Da gab es neben der Bibel auch viel Bildung in diesem Haushalt. Es war ein, heute würde man sagen, Akademikerhaushalt, ein intellektueller Haushalt. Und so sind die Enkel aufgewachsen. Und dann kommt noch etwas dazu. Es war eine wohlhabende Familie zum einen. Also sie kennen den Wohlstand, sie kennen große Besitztümer. Aber was sie auch kennen, sind Verfolgungen. Uns sind Geschichten bekannt von Petrus, von Paulus aus gerade der Christenverfolgung unter Nero, als das anfing. Aber ich glaube, uns ist oft nicht mehr bewusst, dass über 300 Jahre sich große Verfolgungen der römischen Kaiser hingezogen haben im Römischen Reich. Es gab 10 große Christenverfolgungen. Und der Vater mütterlicherseits war ein Märtyrer. Einer, der um Jesu Willen sein Leben verloren hat. Also es waren nicht irgendwelche Leute, die nur von Jesus geredet haben, sondern die haben auch verstanden, was es kostet. So wie Paulus zum Timotheus sagt, einer, der in den Krieg zieht, der muss die Kosten überschlagen. Makrina, die ältere Schwester. Insgesamt sollen das wohl 10 Kinder gewesen sein. Einer ist gestorben, also 9 sind geblieben, 5 sind bekannt. Und 3 davon habt ihr hoffentlich mal irgendwann gehört. Und wenn nicht, dann nehmt das bitte heute mit. Es waren große Bischöfe in der alten Kirche. Basilius der Große, Gregor von Nyssa und Petrus von Sebaste. 3 große prägende Bischöfe in der damaligen alten Kirche waren die kleinen Brüder dieser Makrina. Berühmte Männer. Und diese 3 berühmten Männer, auch die anderen Geschwister, konnten aber sagen, wir haben 3 prägende Frauen in unserer Familie. Unsere Mutter Emilia, unsere Großmutter väterlicherseits, die Makrina die Ältere, wenn ihr aufgepasst habt, und unsere Schwester, die Makrina die Jüngere. Und der eine, Gregor von Nyssa, der große Gregor, sagt später, wir hatten eine Schwester, welche die Lehrmeisterin unseres Lebens war, Mutter nach unserer Mutter. Sie erfreute sich eines so großen Freimuts im Sprechen mit Gott. Es war eine Beterin, dass sie uns eine Burg der Kraft war und eine gottgefällige Waffe, eine ummauerte Feste und alles, was nur Sicherheit andeutet. Wer von uns kann das über seine große Schwester sagen? Ich bin der Erste. Aber ich fürchte, auch meine Geschwister können das nicht über mich sagen. Hier sagt ein großer Kirchenmann in der Antike, wo die Frau nicht die große Rolle in der Öffentlichkeit gespielt hat und nicht Bundeskanzlerin werden konnte. Der sagt über seine ältere Schwester, sie war mir Mutter nach meiner Mutter. Und sie war mir alles, was nur irgendwie Sicherheit andeutet. Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum ich euch dieses Frauenbild mal mitgebracht habe, von der wir vielleicht noch nie etwas gehört haben. Was muss das für eine Frau gewesen sein, im 4. Jahrhundert, von der große Bischöfe gesagt haben, von unserer Schwester haben wir gelernt, was wir haben. Und tatsächlich ist es einmalig in der überlieferten Kirchengeschichte, wir wissen ja nicht, ob es einmalig war im Ganzen, aber in der überlieferten Kirchengeschichte, dass eine ganze Familie so um die Gestalt einer prägenden, einer dominanten Persönlichkeit her gesehen wird, der ältesten Schwester. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diesen Ausspruch von dem jüngeren Bruder Gregor, der gesagt hat, Unsere Schwester hatte so einen großen Freimut mit Sprechen. Einen so großen Freimut im Sprechen mit Gott, hat er gesagt. Denn Makrina war eine Beterin. Makrina war keine Frau im Rampenlicht. Makrina war eine, die ihr Leben nach und nach in die Askese, so nannte man das früher, also in ein Leben der Besitzlosigkeit, ein Leben der Hingabe, ein Leben des Gebets, der Hingabe an Jesus gestellt hat. Für uns heute durchaus schwer nachvollziehbar. Letztendlich, wir wissen um das Mönchtum, das damals entstanden ist und auch bis ins Mittelalter eine Blüte erlebt hat. Für uns, glaube ich, heute etwas schwerer nachvollziehbar, dass es Menschen gab, die sich zurückgezogen haben aus der Öffentlichkeit, um wirklich ein Leben des Gebets im Verborgenen zu führen. Aber was mich eben so begeistert an diesem Lebensbild ist, dass es nicht nur eine Zurückgezogene war, die gesagt hat, ich ziehe jetzt nach Alaska oder in den Amazonas-Urwald, weil die Welt ist so böse und wir müssen hier weg aus Deutschland. Es ist alles korrupt und die da oben, und deswegen ziehen wir uns zurück, um unser Leben in der Einsamkeit zu bestreiten. Nein, sie hat ja Einfluss genommen aus einem Leben an einer Kraftquelle, dass sie einflussreiche Persönlichkeit war für die Menschen um sie her. Das fasziniert mich so sehr. Und da schreibt jemand, dass sie gerühmt wurde als die unmittelbare Ursache für ihr eigenes, aber für das Heil anderer Leute. Also sie war eine Frau, durch die andere Menschen zu Jesus gefunden haben. Und sie war die Geisteskraft, heißt es, der Genius in ihrer Familie. Worin bestand ihre Kraft in ihrem Leben? Dass Gregor, der Kirchenvater, sie als meine große Schwester bezeichnet. Zum einen, Makrina hat das Vermächtnis ihrer Eltern bewahrt. Makrina hat ihre Brüder immer wieder erinnert an das Vermächtnis, an das Zeugnis ihrer Eltern. Ihr Vater war zwar Anwalt und Rhetor, also Redner, ein angesehener Beruf, aber der hat es leider nicht so weit bringen können, wie er begabt war, denn sie lebten ziemlich in der Einöde von Pontus. Und das hat den Grund in der Zeit der Christenverfolgung gehabt. Und immer wieder erinnerte sie ihre Brüder an das Vermächtnis der Eltern. Brüder, erinnert euch, was wir von unseren Eltern gelernt haben. Das ist das eine. Das zweite ist, Makrina führt ihre Brüder zum Glaubensdurchbruch. Ihr Bruder Basilius hat groß studiert, unter anderem in Athen, bei den ganz Schlauen, bei den großen griechischen Philosophen. Und als er wieder zu Hause war, zurückgekehrt in die Familie, war er so groß und so überheblich, dass ihn seine ältere Schwester maßregeln musste. Und sie hat ihn in großer Weisheit hingeführt, dass Basilius verstanden hat, dass er nicht auf seine Rhetorik bauen kann und auf seinen Verstand und auf sein Geld, auf seinen Einfluss, und hat Basilius dazu gewonnen, dass Basilius ein Mensch war, der mit den eigenen Händen gearbeitet hat. Die kommen eigentlich aus einem Familiensystem, wo man Sklaven und Sklavinnen hatte. Also wenn man es nicht so weit in der Geschichte zurückzieht, bis noch um Großbauern mit Knechten und Mägden. Basilius hat gelernt, mit den eigenen Händen zu arbeiten und nach sein Leben auch der Besitzlosigkeit hinzugeben. Und wisst ihr, was sein Titel später wurde in der Kirchengeschichte? Basilius, der Große. Er war groß in sich
Und seine Schwester hat ihn zu Jesus geführt, bis er der Basilius der Große wurde, in den Augen Gottes, in der Bedeutsamkeit der Kirchengeschichte. Auch das ist Makrinas Vermächtnis. Und das Dritte, und auch hier ist es für uns vielleicht gar nicht so einfach, uns reinzudenken, Makrina hat mit ihrer Mutter dazu beigetragen, dass ihr ganzes Familiengut, also da, wo sie gelebt haben, eine asketische Gemeinschaft wurde, also eine Art, würde man vielleicht heute sagen, Kommune. Und ihr müsst euch nochmal vorstellen, die hatten viele Sklaven und Sklavinnen und haben auf einmal dieses ganze Standesdenken aufgelöst in dieser Kommune und haben gleichwertig gelebt, auf Augenhöhe, mit ihren ehemaligen Sklaven als Brüder und Schwestern in Christus. Das hat Makrina geprägt. Und nun zu uns zum Schluss. Es ist doch ganz gleich, ob wir Mann oder Frau sind, in welchem Jahrhundert oder zu welcher Zeit wir leben, ob wir bekannt sind oder werden oder eher die Unbekannten oder vielleicht Stillen im Land. Ich glaube, dass wir lernen können von so einer Makrina, von einem echten Frauenpower. Nicht dieses gemacht emanzipatorische, sondern dieses echt emanzipatorische. Eine echte Persönlichkeit, die ihr Leben auf einem Felsengrund gebaut hat und die sich nicht davor gescheut hat, auch ihre Brüder, die größer nach außen schienen als sie, auch wirklich, wo es ging, auch immer wieder zu ermahnen und zu ermutigen zu einem Leben mit Jesus. Und ich habe mich gefragt, und deswegen auch habe ich diesen Timotheus-Text lesen lassen, was verbindet diese Makrina mit Paulus? Was nehmen wir von beiden mit? Zeugen für Jesus? Stark zu werden, sagt Paulus, durch die Gnade aus der Verbundenheit, die aus der Verbundenheit mit Christus kommt. Ich vertraue dir das Evangelium an, dass du fähig wirst, andere zu lehren, also weiterzugeben. Und wenn ich das lese und wenn ich auf das Leben dieser großen Schwester schaue, dann sage ich, das will ich auch. Ich möchte auch gern Ermutiger sein und das, was ich bekommen habe, weitergeben. Und wenn das vielleicht nur klein und unscheinbar aussieht. Und wo Paulus sagt zu Timotheus, sei bereit zu leiden, das heißt nicht immer gleich Märtyrer werden, aber auch den unteren Weg zu gehen. Auch vielleicht den Weg von Verachtung. Dann sei auch dafür bereit. Mich faszinieren so sehr die Geschichten auch der Märtyrer der neueren Zeit, zum Beispiel die in den 30er und 40er Jahren des letzten Jahrhunderts, gerade im Nationalsozialismus, aber auch im Kommunismus. Und was mich daran fasziniert ist, dass es in der Regel Männer und Frauen waren, die nicht auf die Welt als Helden gekommen sind und die nicht gesagt haben, ich werde mal ein Märtyrer, sondern die einfach Zeugen ihres Glaubens an Jesus waren und das gelebt haben und irgendwann bereit waren, auch für Jesus ihr Leben zu geben. Und ich glaube, es kommt auf dieses bedingungslose Ja an, zu sagen, Jesus, ich will dir folgen. Und das hängt eben nicht ab von meinem Wohlstand, davon, dass wir hier so schöne Gemeinde haben, dafür, dass wir ohne belangt zu werden uns hier sonntags treffen können. Ich möchte auch noch hier sein, wenn das vielleicht verboten wäre. Zum Glück ist es nicht verboten. Aber ich möchte gerne Jesus nachfolgen und zwar in allen Konsequenzen. Das möchte ich mitnehmen von Paulus und von Makrina. Zeuge zu sein für Jesus und standhaft zu sein, auch wenn es sein muss, wie Paulus zu Timotheus sagt, wenn wir mit Christus sterben, werden wir mit ihm leben. Dass unser Leben immer beides im Spannungsfeld steht. Beides umfasst das Leben und das Sterben mit Jesus. Und das Dritte, dass ich mein Leben bauen möchte auf die Treue Gottes, nicht auf meine. Und deswegen, Paulus sagt zu Timotheus am Ende, wenn wir standhaft bleiben, werden wir mit ihm regieren. Wenn wir uns von ihm lossagen, wird er sich auch von uns lossagen und dann kriege ich einen Kloß im Hals und denke, Herr, halt mich fest. Aber dann sagt er, aber wenn wir treulos sind, bleibt er trotzdem treu. Denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Ich möchte mein Leben bauen auf einen großen Gott, der Treue ist in meinem Leben. Und der sagt, Stefan, selbst wenn du nicht treu bist, bleibe ich treu und halte dich fest. Ihr Lieben, lasst uns dieses Lebensbild und aber auch diese Sätze von Paulus einfach mitnehmen. Und wer sich mal interessiert und ein paar Kapitel lesen will über Makrina, ich habe da sogar ein Buch, kirchengeschichtlich, kann ich euch mal ausleihen, wen das interessiert, denn ihr findet nicht sehr viel im Netz über sie. Also in großem Respekt, und ich möchte euch gerne einladen, auch für die nächsten 4 Sonntage, wir bleiben nicht so sehr früh, wir kommen auch in unsere Zeit, aber lasst uns einfach begeistern von solchen großen Bildern. Amen.